Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Aus dem Häuschen heißt unsere Reihe und es geht darum, begeistert zu leben. Und wir haben euch gebeten, schickt uns doch Videoclips bzw. Links zu Videoclips, an die ihr denken müsst, wenn ihr an Begeisterung denkt. Also entweder Clips, die Begeisterung in euch auslösen oder die Begeisterung darstellen. Den ihr jetzt seht, den hat Edgar vorgeschlagen. Es ist kein Clip aus dem Internet oder so, sondern ein Filmausschnitt. Und wenn ihr Edgar von diesem Film erzählen hört, dann steht ihr einem begeisterten Menschen gegenüber. Er liebt diesen Film. Der Film ist schon älter, 1987. Bekam damals einen Oscar für den besten ausländischen Film. Ihr seht es gleich an den Bildern, dass er schon ein bisschen älter ist. Also da steckt ja das Fernsehen noch in den Kinderschuhen, kann man sagen. Die Geschichte ist die, in einem winzigen, also wirklich extrem winzigen dänischen Dorf im 19. Jahrhundert lebt eine christliche, sehr, sehr, sehr christliche, fast ein bisschen sektiererische Gruppe. Leute. Und ihr Gründer, sie nennen ihn den Propst, der ist schon lange tot. Diese Leute leben sehr enthaltsam, sehr bibelgläubig und sie halten das Andenken ihres Gründers hoch, indem sie seiner Predigten und seiner Lehren gedenken und so. Und jetzt sind da zwei Schwestern, das sind die Töchter dieses Propstes, mittlerweile auch schon ältere Damen. Und beide Schwestern haben in jungen Jahren als Mädchen, als junge Frauen, viel aufgegeben für diese Gemeinschaft und für ihren Vater. Die eine entschied sich gegen eine Liebesbeziehung zu einem jungen Offizier und blieb lieber in diesem Dorf. Und die andere entschied sich gegen die Kunst. Ein Opernsänger hatte sie entdeckt, ihre Stimme entdeckt und ihr gesagt, die Bühnen der Welt stehen dir offen mit dieser Stimme. Aber sie entschied sich, diesen Weg nicht einzuschlagen. Stattdessen haben diese beiden Schwestern ihr Leben lang die Kranken und die Alten des Dorfes gepflegt und sich gekümmert. So. In diesem Dorf lebt außerdem ein einziger Mensch, der nicht so ganz richtig dahin gehört, obwohl sie auch schon seit über einem Jahrzehnt dort lebt. Es ist die Köchin der Schwestern. Die heißt Babette und die ist nicht Dänin, sondern Französin. Sie ist während des Bürgerkriegs irgendwie geflohen und hat Unterschlupf gesucht und die beiden Schwestern haben gesagt, du kannst bei uns sein. Eine arme Frau, aber sie macht dort die Küche. So, lange Vorgeschichte, man muss es wissen, sonst versteht man nicht diesen Ausschnitt gleich. Eigentlich geht es in dem ganzen Film nur um den Schluss, der 15 Minuten lang ist und da gucken wir gleich rein. Denn diese Französin, diese Babette, die bei den beiden Schwestern lebt, die gewinnt in der Lotterie. Jetzt wird's interessant, ne? 10.000 Francs, wie viel auch immer das in 1870 gewesen sein mag, weiß ich nicht. Viel Geld. Und jetzt wird sie wohl das Dorf verlassen, denn jetzt hat sie plötzlich wieder Mittel. Und sie möchte aber das ganze Dorf, dieses kleine fromme Dorf, ein einziges Mal zu einem echten französischen Abendessen einladen, jetzt wo sie Geld hat. Und sie möchte für sie kochen. Die Dorfbewohner sind sehr skeptisch bei dieser Einladung. Genuss und Sinnlichkeit, französische Speisen, das ist ihnen mehr als suspekt. Aber es ist jetzt halt auch der 100. Geburtstag des Propstes, zu dem dieses Festessen gegeben wird. Und so sitzen sie also jetzt ein bisschen widerwillig am Tisch im Haus der beiden Schwestern. Babette ist in der Küche. An dem Tisch, wo normalerweise die Bibel gelesen wird, ist jetzt eine Tafel gedeckt. Und es wird gegessen. Die frommen Leute allerdings haben sich geschworen, wir werden uns nicht dem Genuss hingeben. Wir werden essen, aber wir werden nicht genießen. Und letzte Information, auch der damalige junge Offizier, jetzt ein alter General, ist ausgerechnet an dem Tag auch wieder da und sitzt mit am Tisch. Und jetzt gucken wir kurz in dieses Essen rein.
Und denkt daran, unsere Zungen kennen keinen Geschmack. Lasset uns beten mit des Propstes eigenen Worten.
Möge mein Brot heute meinen Körper nähren. Möge mein Körper immer meiner Seele sein. Möge meine Seele auf das Streben, Gott zu ehren.
Amen.
kein Wort über das Essen.
Nicht ein Wort.
Wie bei dem Hochzeitsmahl zu Kana. Die Mahlzeit hat keine Bedeutung.
Wir werden nicht einen Gedanken daran verschwenden.
Höchst überraschend. Amontillado. Und der beste Amontillado, den ich je getrunken habe. Das ist ohne Zweifel eine veritable Schildkrötensuppe.
Und nun, Eric, Champagne. Jeder ein Glas, und pour le général, schenkst du das Glas immer voll.
Jawohl.
Das ist aber doch ein Veuve Clicquot 1860.
Ja, ja. Ich glaube bestimmt, es wird schneien. Den ganzen Tag morgen.
Erbarme dich unter.
In Paris hatte ich einmal ein Reitturnier gewonnen. Dieser Sieg wurde von französischen Kavallerieoffizieren gefeiert. In einem der mondänsten Restaurants, dem Café Anglais. Dort war, es ist kaum zu glauben, der Küchenchef eine Frau. Wir aßen Kai en sarcophage. Ein Gericht, das ihre persönliche Erfindung war. General Galifet, der Gastgeber jenes Abends, verriet uns dann, dass diese Frau, diese Küchenchefin, es verstünde, ein Menü in eine Art Liebesaffäre zu verwandeln. Eine Art Liebesbeziehung, bei der man nicht mehr unterscheiden könne zwischen physischem und geistigem Appetit. Der General erzählte, er habe in früheren Zeiten manches Duell ausgetragen um manche schöne Frau. Doch nun gäbe es in ganz Paris keine junge Frau mehr, für die er bereit wäre, sein Blut zu vergießen, außer eben für diese Küchenchefin. Sie galt in Paris zu dieser Zeit als das größte kulinarische Genie. Und was wir jetzt essen werden, sind just Kai en sarcophage. Halleluja!
Also ein Festessen mitten unter schwarzgewandeten Menschen, die keinen Sinn für das Gute und Schöne haben eigentlich. Nur einer bemerkt es, dieser General. Nur einer kann sich begeistern für Champagner und uralten Rotwein und erlesene Speisen und Küchen, Kunst und Genuss. Und die anderen grauen Mäuse, wenn ihr jetzt die ganzen 15 Minuten sehen würdet, mit jedem Schluck Wein und jedem Bissen Köstlichkeit verwandelt sich diese Gruppe. Ein Lächeln huscht über die Gesichter. Sie loben es nicht mit Worten, aber sie loben es mit ihren Gesichtern. Und ein bisschen Glück und ein bisschen Frieden und Freundlichkeit zieht in diese Gruppe ein. Und am Ende dieses Abends werden sie ein kleines Tänzchen unter dem Sternenhimmel aufführen. Schöner Film. Wer den mal ausleihen will, ich habe ihn zwar jetzt nicht dabei, aber könnt ihr mich ansprechen und den mal anschauen. Der Film, der Titel heute lautet ja Dieser Himmel. Und der Himmel, die neue Welt Gottes, von der Christen glauben, eines Tages wird das die uns umgebende Realität sein. Dieser Himmel wird in der Bibel nicht nur, aber an einigen Stellen auch mit einem Festessen verglichen. Ein Festessen als Bild für eine geheilte Welt. Beim letzten Schluck Wein, den Jesus von Nazareth auf dieser Welt trank, sprach er davon, dass er das eines Tages wieder tun wird mit seinen Leuten in der neuen Welt Gottes. Jetzt weiß ich nicht, ob du an sowas wie den Himmel glaubst und wenn du daran glaubst, wie du dir den vorstellst. Mir scheint es ein bisschen so zu sein, dass egal, ob wir daran glauben oder nicht, sagen wir mal, die Aussicht auf eine geheilte Welt, auf eine großartige Zukunft, dass die wenig mit unserem Alltag zu tun hat. Der Himmel spielt, wie auch immer wir uns den vorstellen, hier und heute, wenn ich das so richtig einschätze, nicht ganz so eine Riesenrolle jetzt. Sieht man uns Christen eigentlich an, dass wir an eine solche Zukunft glauben? Tragen wir ein bisschen Himmel mit uns rum? In unserem Blick? Ist da was zu bemerken in unserem Dasein von so einer Zukunftsaussicht? Oder ist das so weit weg? Man kann auch fragen, muss das überhaupt? Musste man uns das ansehen? Ich lese euch jetzt ein paar Sätze vor, die mir beim Vorbereiten über den Weg liefen und bei denen ich dachte, zuerst mal habe ich gedacht, stimmen die überhaupt? Die hören sich erstmal fast verkehrt an. Der erste lautet so: Christus, auferstanden von den Toten, macht das ganze Leben der Menschen zu einem Fest ohne Ende. Oder dieser Satz hier: Freude ist der Sinn menschlichen Lebens. Der Sinn. Für die Freude an Gott wurden Menschen geschaffen, für die Freude am Leben wurden sie geboren. Das Leben selbst ist gut. Dasein ist schön und Hiersein ist herrlich. Wir leben, um zu leben. Da, wo ich was ausgelassen habe, da erklärt er mit längeren Worten, dass man nach dem Sinn des Lebens sonst nicht fragen muss. Das ist er. Und dann ein Liedrefrain. Ich kannte das Lied nicht. In England ist es angeblich sehr bekannt. Es legt Jesus folgende Worte in den Mund: Dance, dance, wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. And I lead you all, wherever you may be. And I lead you all in the dance, said he. Jesus. So, diese Sätze habe ich nicht in irgendwelchen absurden, abstrusen Ecken christlicher Enthusiasten gefunden, sondern ich sage euch jetzt, wer das gesagt hat. Der erste Satz, der Typ, der behauptet, dass Christus aus dem Leben der Menschen ein Fest ohne Ende macht, der stammt von Athanasius, Bischof von Alexandrien im 4. Jahrhundert. Kein unbedeutender Mann. Der zweite, der behauptet, der Sinn des Lebens ist Freude, dafür wurden wir geboren, das sagt Jürgen Moltmann, einer der bedeutendsten Theologen der Gegenwart. Und ihr seht da Hornbrille, buschige Augenbrauen, wenn das kein Theologe ist. Außerdem irgendwie ein wacher Blick. Und das Lied, was Jesus als einen Tänzer beschreibt, der dich einlädt, mit ihm zu tanzen, dieses Lied beschreibt in den Strophen das ganze Leben von Jesus als einen Tanz. Das hat Sidney Carter 1963 geschrieben. Jetzt wisst ihr nicht, wer das ist, ne, wusste ich auch nicht. Aber es wird, so las ich in der Kirche in England, gerne gesungen. Zum Beispiel haben es die Dubliners auch vertont und alle möglichen anderen. Anscheinend scheint es so irgendwie dort bekannt zu sein. Müsste man einen Engländer fragen, ob das wahr ist, habe ich so gelesen. Dass man dieses Lied wie so eine Hymne, so ein Choral gerne mal singt, in der Kirche auch und sonst wo. Also ist das Leben ein Fest ohne Ende? Ist das so? Wenn die Freude Sinn des Lebens ist, wie sinnvoll verbringst du dann deine Zeit so? Sollte das Leben einem Tanz gleichen oder ist das ein bisschen eine idyllische, blumige, kitschige Idee? Wir schauen, um das zu beantworten, in einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium, Johannes 16, Vers 16 und die folgenden. Und diesen Text, den habe ich genommen, weil er ganz gut in die Zeit passt, weil wir haben Mitte März, in 2 Wochen ist Ostern. Dieser Abschnitt ist aus den Worten, die Jesus laut Johannesevangelium seinen Jüngern am letzten Abend vor seinem Sterben sagt. Das ist eine ganze lange, lange Rede, aber dieser Abschnitt ist auch da drin. Man kann sagen, die Situation ist die, das letzte Abendmahl, das liegt schon hinter ihnen. Und sie sind auf dem Weg zum Garten Gethsemane. Sie sind irgendwo draußen. Es ist Nacht. Und sie reden. Das ist so die Situation. Und da sagt Jesus Folgendes. Es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Es dauert noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen. Einige seiner Jünger sagten zueinander, was meint er damit, wenn er zu uns sagt, es dauert nur noch eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen und es dauert noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen. Und was bedeutet es, wenn er sagt, ich gehe zum Vater? Sie überlegten hin und her. Eine kurze Zeit, hat er gesagt. Was heißt das? Wir wissen nicht, wovon er redet. Jesus merkte, dass sie ihn gern gefragt hätten. Er sagte zu ihnen, überlegt ihr miteinander, was ich meinte, als ich sagte, es dauert nur noch eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen und es dauert nicht noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen. Ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein. Doch eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Es geht euch wie der Frau, die ein Kind bekommt. Während der Geburt macht sie Schweres durch, aber wenn das Kind dann geboren ist, sind alle Schmerzen vergessen. So groß ist ihre Freude über das Kind, das sie zur Welt gebracht hat. Auch ihr seid jetzt traurig, doch ich werde wieder zu euch kommen. Dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Wir gucken jetzt zuerst mal in diesen Text, versuchen ihn einfach zu verstehen, was er sagt. Und dann überlegen wir mal, was der jetzt mit uns und unserer Frage zu tun haben kann, ob das Leben ein Fest ist. Zuerst mal fällt auf, wenn man das jetzt so, braucht man gar nicht nochmal lesen, merkt man sofort, die Stimmung ist bedrückend hier. Hier jetzt in dieser Situation ist das Leben mal gerade kein Fest. Da kommen Worte vor wie weinen und klagen und traurig sein und Schmerzen und Schweres und so, ja. Ich symbolisiere das mal so. Das ist die Stimmung und die Stimmung ist so, weil das, was da auf sie zukommt, bedrückend ist. Die Jünger haben es zwar nicht so richtig begriffen, aber sie haben schon begriffen, es geht hier um Abschied und es geht hier um Leiden und Sterben. Das liegt irgendwie in der Luft, auch wenn sie es noch nicht ganz verstanden haben. Das ist das Zweite, was einem auffällt. Sie verstehen etwas nicht richtig. Sie sind irgendwie verwirrt. Sie verstehen nicht, was das bedeuten soll, wenn er sagt, es dauert noch eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und dann dauert es noch eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen. Sie verstehen das vor allem deshalb nicht, weil Jesus ein paar Verse vorher, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, ihnen sagt, dass er zum Vater zurückkehrt. Das haben sie schon begriffen, er verabschiedet sich, er geht irgendwie wieder zu Gott in den Himmel. Aber was soll dann dieses, ich bin dann jetzt mal kurz weg, und dann bin ich wieder da. Also was denn jetzt? So, das ist die Frage. Wir, die Leser des Evangeliums damals und wir heute, wir wissen natürlich Bescheid, außer wir lesen das hier wirklich zum allerersten Mal. Aber sonst wissen wir Bescheid, Jesus redet von seinem Sterben, bin kurz weg. Auferstehen, es dauert nicht lange, dann seht ihr mich wieder. Und später dann von seiner Himmelfahrt, ich gehe zum Vater. Die Jünger aber tappen im Dunkeln und jetzt etwas, was wichtig ist oder was mir mindestens aufgefallen ist, Jesus klärt sie nicht auf. Das wäre ja jetzt nur nicht so schwer. Tut er aber nicht. Er sagt ihnen nicht, was passieren wird. Er sagt ihnen, was sie wissen müssen, um das, was passieren wird, zu überstehen, um da durchzukommen. Er sagt ihnen nicht, was da passiert. Er sagt ihnen, was sie wissen müssen, um da drin nicht unterzugehen. Und vielleicht ist das das Erste, was man mal so nebenbei fürs eigene Leben hier lernen kann. Anscheinend ist es manchmal nicht wirklich wichtig, dass wir wissen, was da genau auf uns zukommt. An Schwierigkeiten, an traurigen Tagen oder so. Aber etwas anderes ist wichtig zu wissen. Etwas müssen wir wissen, um solche Zeiten durchzustehen. Und das lautet hier so, das, was wir wissen müssen. Ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit wird in Freude verwandelt. Da kommt diese Zeit, aber eure Traurigkeit wird in Freude verwandelt. Es geht euch wie einer Frau, die ein Kind bekommt. Das tut weh, aber das ist alles vergessen, wenn das Kind dann da ist. Also was diese Jungs wissen müssen, um die nächsten Tage zu überstehen, ist das hier. Am Ende werdet ihr feiern. Am Ende ist Lachen. Am Ende werdet ihr euch freuen. Wie bei einer Geburt. Ich habe mir sagen lassen, dass das unangenehm ist. Und trotzdem gibt es fast nichts Schöneres zu erleben als die Geburt eines Kindes. Nicht die Geburt selbst, sondern der Beginn dieses Lebens. Und das feiern wir ein Leben lang, unseren Geburtstag. Ihr könnt, das kann man lernen, ihr könnt dem Schmerz nicht ausweichen. Er ist unumgänglich, aber ihr könnt ihn aushalten, wenn ihr wisst, dass die Freude danach umso größer ist. Also, ich sage es mal so, eure Kraft da drin kommt aus dem Wissen um die kommende Freude. Das Wissen um die kommende Freude. Da wird durch Leiden und Sterben neues Leben geboren. Jesus redet hier natürlich von seiner Auferstehung, ohne dass er den Jüngern das sagt. Sie begreifen das natürlich nicht, wie auch. Ich werde wieder zu euch kommen, dann wird euer Herz voller Freude sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Also am Schluss Freude, ziemlich große, Herz voller Freude steht hier, unzerstörbar. Freude ohne Verfallsdatum, kann euch niemand mehr nehmen. Soweit jetzt mal zum Verständnis dieses Textes. Was machen wir jetzt damit? Auf eine Weise sind wir in einer ganz anderen Situation als die Jünger damals. Und es ist auf eine Weise nicht vergleichbar. Und das ist gut, das könnte uns ziemlich glücklich machen. Auf eine andere Weise sind wir schon in einer ähnlichen Situation wie die Jünger. Und deshalb könnten wir von diesem Text lernen und das könnte uns helfen, glücklicher zu leben. Was völlig anders ist heute als damals ist, wir leben heute. Das ist völlig anders. Wir leben nach diesem Ereignis, was Jesus hier mit einer Geburt beschreibt. Ich will es mal so beschreiben, ja? Also, das hier soll die neue Welt sein übrigens. Der Himmel. Der Himmel. Und hier, du, wenn du eine Frau bist. Ich wollte jetzt nicht ein Pärchen dahin stellen. Kannst du auch einen Mann denken. Wir leben nach diesem Ereignis. Danach, hier. Das ist völlig anders. Wir leben nach Ostern. Und dieses Osterereignis feiern wir bis heute. Feiern die Christen bis heute. Wir feiern, das Leben hat über den Tod gewonnen. Und das ist schon passiert. Wir leben danach, das ist gut. Neues Leben wurde schon geboren. Und zwar ewiges Leben. Die neue Welt, wenn man so will, ist schon geboren worden. Sie hat schon begonnen. Und Jesus sagt, diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Und wir sind Leute, denen man diese Freude, wenn wir das glauben, nicht mehr nehmen kann. Wir leben danach, das ist gut. Darum sagen solche Leute solche Sachen. Darum sagen solche Leute solche Sachen. Das Ostern verwandelt Athanasius oder Anastasius, wie auch immer er heißt, das war aus seiner Osterpredigt. Das ganze Leben ist ein Fest nach Ostern. Der Sinn des Lebens ist Freude. Okay. Auf der anderen Seite, also wir leben danach, das ist gut. Auf der anderen Seite stecken wir immer noch in einer ähnlichen Situation wie die Jünger damals. Denn diese Welt ist nicht der Himmel, noch nicht der Himmel. Und es passieren Dinge, die wir nicht verstehen, deswegen haben wir auch Fragezeichen. Und wir wissen nicht, was da noch auf uns zukommt irgendwie, morgen, in 10 Jahren. Wissen wir nicht, vielleicht ist es besser so. Und das Leben tut immer noch weh. Und ja, schöne Dinge passieren auch. Und deswegen ist das, was für die Jünger da eben wichtig ist, was Jesus den Jüngern beibringt, genauso für uns wichtig. Die Kraft für euer Leben kommt aus dem Wissen um die kommende Freude. Und das ist nicht Ostern, sondern die neue Welt Gottes. Das Leben ist ein Fest, wenn du weißt, dass es in ein Fest münden wird. Der Sinn des Lebens ist Freude, weil das Ziel des Lebens Freude ist. Das Leben ist ein Tanz, weil es bereits von dieser Leichtigkeit infiziert ist. Die Leichtigkeit, die daher kommt, dass die Schlacht schon gewonnen wurde, des Lebens gegen den Tod. Ostern hat quasi uns unheilbar mit Leben infiziert. Ja? Eines Tages werden wir auferstehen. Das ist das, was die ersten Christen begeisterte, was sie feierten, warum sie den Feiertag auf Sonntag legten, den Ostertag. Jesus ist auferstanden, wir werden auch auferstehen. Ostern hat diese Welt unheilbar mit Leben infiziert. Eines Tages wird diese Welt auferstehen, neu gemacht. So, ich frage mich, wie eigentlich jetzt diese Begeisterung über diese Zukunft irgendwie bei uns im Alltag ankommen kann. Wie könnte diese Begeisterung unser Leben heute fröhlicher machen? Ich frage mich, wie wir als Zukunftsmenschen leben können, aber als Zukunftsmenschen voll in der Gegenwart. Ich frage mich, wie die Begeisterung über den Himmel das Leben heute ein bisschen himmlischer machen kann. Was mir ziemlich klar zu sein scheint, ist, die Begeisterung über das Kommende reduziert im jetzigen Leben den Schmerz nicht. Nicht. Wahrscheinlich, habe ich gedacht, ist es sogar umgekehrt. Je größer die Freude über das Schöne und Gute, je größer deine Sehnsucht nach einer heilen Welt, je größer dein Glaube, dass so eine heile Welt kommt, ich glaube, desto mehr tut dir die Welt weh, wo sie nicht Himmel ist, sondern Hölle. Eher ist es so rum, dass je mehr Gutes du ersehnst oder erlebst, desto weher der Schmerz tut. Kann man das so sagen? Weiß nicht. Ich glaube sogar, dass das zum Wesen gesunden christlichen Glaubens gehört. Am Leiden leiden, aber so richtig. Aber auch die Freude feiern, aber so richtig. So verstehe ich Paulus. Weint mit den Weinenden, freut euch mit den Freunden. Also die Bibel scheint eine Lanze zu brechen, ich sage es mal ein bisschen extrem, für das Ausleben von emotionalen Tiefs und Hochs. Und sie predigt nicht so sehr, gleicht das aus. Nicht so viel Sehnsucht, hast du auch weniger Schmerz. Nee, eigentlich nicht. Der christliche Glaube geht gerade einen anderen Weg. Also die Begeisterung über das Kommende, über die kommende Freude, schaltet nicht den Schmerz ab. Glaube ich nicht. Aber, und das ist mein Thema heute, es müsste öfter und deutlicher auch Freude in unser Leben bringen. Wir müssten wilder tanzen, wir müssten mehr lachen, wir müssten besser essen. Der Himmel will heute schon erlebt werden. Das ist eine der großen Tragödien der Kirchengeschichte, dass wir den Himmel irgendwie so weit ins Jenseits projiziert haben, dass sie mit dem heutigen Leben nichts mehr zu tun hat. Obwohl der Gründer dieser Kirche sagte, das Himmelreich ist nah, um die Ecke. So, der Sinn des Lebens liegt darin, wo immer du kannst, heute schon den Himmel zu feiern. Meine Behauptung. Ihn geschehen zu lassen. Und jetzt zeige ich euch das an einem Beispiel, wie das passieren könnte. Ein Bild. Ich wäre jetzt eigentlich gerne ganz woanders als hier. Ich bin schon gerne hier jetzt. Aber eigentlich wäre ich gerne woanders, denn meine Mini-Church ist gerade beim Skifahren. Ich bin der Einzige, der nicht mit konnte oder wollte. Jedenfalls, ich muss hier sein, predigen, Arbeit. Ja, so. Also die sind jetzt da, ich bin hier. Berge, Schnee, Skifahren. Sie haben übrigens Scheißwetter, deswegen ist das Ganze nicht so schlimm. Aber Berge, Schnee, Skifahren, das würde ich sagen, das ist der Himmel. So einfach, das ist der Himmel. Berge, Schnee, Skifahren. Das ist der Himmel, da kann ich im Moment aber nicht hin. Nächste Woche aber, da bin ich dann im Himmel. 5 Tage Skifreizeit City Church. Und das Wetter wird genial sein, hoffe ich. Das heißt, der Himmel kommt also auf mich zu. Ganz sicher. Wenn ich bis dahin nicht irgendwie unter das Auto komme, aber sonst normalerweise, es ist erwartbar, er kommt auf mich zu. Und jetzt verwandle ich mal die kommende Zukunft, Himmel, Skifahren, vor euren Augen in gegenwärtige Freude. Ja? Und zwar habe ich meinen Ski mitgebracht. Und ich habe gedacht, ich erkläre euch mal, braucht ihr wahrscheinlich irgendwann im Leben, wie man eigentlich Felle auf Ski aufzieht und zuschneidet. Also ich weiß nicht, ob alle von euch wissen, dass man manchmal Felle auf Ski aufzieht, dann nämlich, wenn man mit dem Ski bergauf laufen will. Ja, dann hat man eine andere Bindung drauf, die so machen kann. Und damit man dann hochläuft, ist hier so ein Fell drauf, meistens Mohair oder Synthetik. Mohair ist besser, Synthetik ist haltbarer. Und in diese Richtung ist es glatt, in diese Richtung geht's nicht gut. Ja, also kannst du aufwärts laufen. So, jetzt sind Ski heutzutage so tailliert, dass wenn du ein Fell kaufst, es in der Regel nicht da drauf passt. Also kaufst du eins, wie ich das jetzt hier gemacht habe, und du musst es dann zuschneiden. Es muss dann da schön drauf passen. Jetzt zeige ich euch, wie man ein Fell zuschneidet. Ich habe mir ja was gebaut, damit das funktioniert. Ich habe es bei dem Ski auch schon gemacht. Ihr klebt das Fell schön drauf, vorne ist so ein Bügel. Ihr klebt es schön mittig drauf. Und hier hinten etwa 5 cm Abstand. Und dann habt ihr hier so ein Messer mitgeliefert. Und das setzt ihr vorne an auf der Kante, so leicht schräg nach innen. Und ich hoffe, ich mache jetzt hier nichts kaputt. Nur weil ich mich beeile. Und dann zieht ihr das in einem Mal schön, ja, das ist schon nicht gut. Ich wollte halt hinter dem Ski stehen. Es wäre besser, ich würde es von der anderen Seite machen. Dann zieht ihr das mit einem Mal hier schön durch. Blöd sind diese Stopper an dieser Stelle. Ich mache das mal nicht weiter. Doch, ich mache es natürlich weiter. Ich mache es von dieser Seite. Ah, das geht sowieso viel besser. Also fangt hinten an. Oder fangt auf jeden Fall so an, dass ihr... So. Und jetzt kommt das, was eigentlich wichtig ist. Das kann sich ja jeder denken, ja, dass das so leicht, dass man das so macht. Ihr nehmt das Fell ab. Und ich weiß nicht, ob das jetzt zu lange dauert, ob ich euch das zeigen kann. Also ich will das natürlich schon vernünftig ansetzen. Ihr zieht es ab, das wird hier so schön draufgeklebt. Und dann setzt ihr es 3 bis 4 Millimeter neben die Kante. Ihr solltet übrigens achten, dass das nicht passiert, was jetzt gerade hier passierte, weil es scheißenfest klebt. Ihr setzt es neben die Kante. Und weil ich das jetzt hier so huddelig mache, ah doch, ich mache es gar nicht so schlecht. Ich wollte gerade sagen, mache ich den Schnitt jetzt gleich nicht, aber ich glaube, ich kann ihn machen. Und dann setzt ihr es wieder rein. 3 bis 4 Zentimeter neben die Kante. Wichtig. Weil ihr, wenn ihr das jetzt abschneidet, und ihr das Fell nachher wieder in die Mitte setzt, ich mache es jetzt nicht, dauert zu lang, die Kanten frei sind. Ja, dann hat man nachher noch hinten so einen Clip. Warum labere ich das hier alles und erzähle euch das? Weil durch so eine Tätigkeit ein bisschen Himmel vom Skifahren in meine kleine Welt kommt. Indem ich das hier zelebriere, indem ich hier über den Ski fahre, ihn anfasse ein bisschen. Er ist ein bisschen unnormal, schizophren ist es nicht. Aber ihr macht das bei Dingen, die euch begeistern auch. Ein bisschen bin ich schon halb auf der Tour, wenn ich sowas mache. Die Amy hat gesagt, gib's zu, du willst das nur irgendwie jetzt da erzählen, um den anderen zu zeigen, wie toll dein Leben ist und was du für einen tollen Ski hast. Ne? Und dann sagte sie, macht aber nichts, das dazu neigen wir alle. Stimmt. Viele kleine Dinge in unserem Leben sind eigentlich toll und wir sollten besser darin werden, sie zu feiern. Selbst wenn es nur sowas ist, sowas Technisches, für viele von euch sogar Langweiliges. Wir sollten besser darin werden, sie zu feiern, und zwar als Ausdruck des Kommenden, was auf uns zukommt, der kommenden Freude. Ich habe es auch deshalb gemacht, weil ich dachte, wahrscheinlich wirst du den Inhalt meiner Predigt vergessen, irgendwann zwischen kommendem Mittwoch und kommendem Freitag. Aber du wirst wahrscheinlich nicht vergessen, wie man ein Skifell schneidet. Und vielleicht erinnerst du dich, dass ich das hier gemacht habe, und dann erinnerst du dich, was ich damit eigentlich sagen wollte. Was die Message war: Feiere den kommenden Himmel in deinem Leben, jetzt, wo immer du kannst. Feiere das noch nicht im schon jetzt. Das sind wieder theologische Worte. Ne? Da ist noch nicht Himmel und auch schon jetzt. Feiere das noch nicht im schon jetzt, wo immer du kannst. Nicht, weil das ein guter Rat ist, sondern weil das der Sinn des Lebens sei, sagt Moltmann. Ich lass mal so stehen. Weil Gott der große Beschenker ist und der Mensch der Beschenkte. Für die Freude an Gott wurden Menschen geschaffen, für die Freude am Leben wurden sie geboren, sagt er. Ich habe das vor 2 Wochen schon mal gesagt, etwas aus dieser neuen Welt Gottes ist jetzt schon da. Der Geist Gottes, der Atem dieser neuen Welt, der weht schon durch unsere Welt. Die Musik der neuen Welt, die kann man schon hören, wenn man die Melodie kennt. Die Schönheit der neuen Welt spiegelt sich schon in allem Lebendigen. Moltmann erkennt das zum Beispiel im spielerischen Verhalten von Tieren. Das ist ein bisschen seltsam, aber ich fand diesen Satz so schön. Er zitiert da irgendeinen Biologen, der, glaube ich, auch Däne ist. Ich kann jedenfalls seinen Namen nicht aussprechen. Buitendijk. Der hat gesagt, die Vögel singen mehr, als ihnen nach Darwin erlaubt ist. Die Vögel singen mehr, als ihnen nach Darwin erlaubt ist. Nichts gegen Darwin, aber da ist etwas Spielerisches in dem Lebendigen. Und Moltmann sagt, das ist Ausdruck des spielerisch Lebendigen aus der neuen Welt. Wo du es entdeckst, feiere es. Kannst du dich dafür begeistern? Kannst du dich dafür begeistern? Für die Fülle des Lebens, die dich jetzt schon umgibt. Ich komme zum Schluss. In diesem Film, Babettes Fest, Da genießen diese Leute, die sich sonst jede irdische Freude versagen, die genießen also mehr und mehr dieses gute Essen. Ohne eine Ahnung davon zu haben, dass jemand dafür alles gegeben hat. Alles gegeben hat. Sie wissen nicht, dass Babette in der Küche die Küchenchefin von damals ist, in Paris, in diesem teuren Restaurant. Und sie wissen nicht, dass sie ihren gesamten Gewinn, die 10.000 Francs, ausgegeben hat, um ein solches Essen kochen zu können für 12 Personen. Also unter diesen strengen Christen handelt diese französische Küchenchefin so, wie Christus unter uns gehandelt hat. Alles aufgeben, um andere mit Gutem zu überschütten. Sich darüber zu freuen, das ist der Sinn des Lebens. Und nur der General ahnt, was hier gerade passiert. Und er hält dann eine kleine Rede, und die lese ich euch jetzt zum Schluss vor. Und ich habe eine Bitte. Stell dir vor, du säßest mit am Tisch, wo diese Rede gehalten wird. Und wenn ihr nach seiner Rede das Glas erhebt und anstoßt, worauf würdest du trinken? Worauf würdest du das Glas erheben? Was in dieser Welt ist für dich ein Vorgeschmack des Himmels? Worauf würdest du trinken? Versuch mal, ich lese es vor, dann lasse ich euch eine halbe Minute Zeit und dann überleg mal, wo begegnet mir ein Vorgeschmack des Himmels? Ganz konkret, was ist es für mich? Was feiere ich? Die Worte des Generals. Barmherzigkeit und Wahrheit begegnen sich. Gerechtigkeit und Frieden werden einander küssen. Der Mensch in seiner Schwachheit und Kurzsichtigkeit denkt, er müsse hier im Leben eine Wahl treffen und fürchtet die Gefahr, die er dabei läuft. Wir kennen diese Furcht. Aber nein, unsere Wahl hat nicht die mindeste Bedeutung. Doch es kommt der Augenblick, da wir endlich sehend werden und wir auf einmal erkennen, lernen, dass die Gnade unendlich ist. Wir müssen sie nur vertrauensvoll erwarten und in Dankbarkeit hinnehmen. Die Gnade stellt keine Bedingungen. Und siehe da, alles, was wir erwählt haben, das wird uns geschenkt. Alles, was wir uns selbst verweigert haben, wird uns zuteil. Auch was wir einst verworfen haben, selbst das bekommen wir zurück. Barmherzigkeit und Wahrheit begegnen einander. Gerechtigkeit und Frieden werden einander küssen. Worauf würdest du anstoßen? Jetzt feiern wir das Abendmahl und immer wenn wir das tun, dann erinnern wir uns daran, dass Gnade und Barmherzigkeit und Wahrheit schon in unserer Welt angekommen sind. Gott selbst gibt sich in seinem Sohn für uns auf, um uns alles zu schenken. Um uns Gnade zu schenken, Liebe, Leben. Und das Abendmahl ist nicht zufällig eine kleine Mahlzeit. Man kann im Abendmahl etwas von Gott schmecken. Jesus und seine Freunde haben sich damals am Abend des Passafestes um einen Tisch versammelt. Und sie essen und trinken und sie feiern dieses jüdische Passafest. Das feiern sie wirklich, das ist eine Feier. Und zu Beginn sagt Jesus, ich freue mich, dass wir dieses Essen noch einmal zusammen haben, bevor ich leide. Ich werde diese Mahlzeit erst wieder in der neuen Welt Gottes mit euch feiern. Und dann nimmt er ein Stück Brot und dankt Gott dafür und dann bricht es auseinander und gibt jedem ein Stück und sagt, das ist mein Körper. Den gebe ich für euch. Macht das immer wieder, dieses Brotbrechen, um euch daran zu erinnern. Und dann nimmt er einen Becher Wein und sagt, das nächste Glas Wein, das werde ich mit euch in der neuen Welt Gottes trinken. Gebt diesen Becher rum, nehmt alle einen Schluck daraus. Das ist mein Blut, das den Bund besiegelt, den Gott euch anbietet. Einer gibt sein Leben, damit die anderen leben. Wenn du das glaubst, bist du herzlich eingeladen, Brot und in unserem Fall ist es Saft, als Zeichen für diesen Glauben und für deine Freude zu nehmen. Wir machen das heute so, es gibt 4 Tische mit Brot und Saft. Hier vorne 2, ganz da oben 2. Und während der nächsten 4 Lieder könnt ihr einfach zu einem dieser Tische gehen, irgendwann während der nächsten 4 Lieder. Und schaut, dass ihr immer da so zu dritt, zu viert, zu fünft, so ungefähr, so da drum rum steht. Also, wenn du allein bist, warte vielleicht noch, du darfst es auch alleine nehmen, aber sonst warte einfach noch, bis jemand noch dazukommt. Und dann gibt einer von euch den Teller mit Brot rum und jeder nimmt sich ein Stück Brot und isst es. Ihr müsst nichts dabei sagen. Steht auch auf einem Zettel übrigens da, wenn ihr vergesst, was ich sage. Und dann nimmt jeder einen Becher. Und bevor ihr ihn trinkt, sagt euch doch kurz diese eine Sache, an die ihr eben gedacht habt. Diese Sache, die euch eben durch den Sinn ging. Was feierst du? Was in dieser Welt ist für dich ein Vorgeschmack auf den Himmel? Nicht lange erzählen, nur vielleicht sagt er einfach deinen Namen, sagt dann den anderen, wie du heißt und was diese Sache ist für dich. Denn so bekommt ihr außer Brot und Saft noch 3, 4, 5 Blitzlichter, wo andere bemerken, dass der Himmel die Erde küsst. Okay, ich bete und dann singen wir Lieder zusammen und ihr könnt während dieser Zeit irgendwie nach vorne kommen oder nach hinten gehen. Jesus Christus, du warst beseelt, begeistert von diesem Wissen, dieser Erwartung um die neue Welt Gottes, die schon beginnt und die doch noch in der Zukunft liegt, die großartig ist, heile Welt, geheilte Welt und die immer wieder in unser kleines Leben reinbricht. Wir danken dir, dass du gelitten hast und auferstanden bist, um diese Welt auf die Welt zu bringen. Wir danken dir, dass du uns daran erinnerst, durch dieses Abendmahl. Und wir bitten dich, dass das auch passiert, dass wir beim Schmecken etwas aus dieser neuen Welt begegnen, deinem Geist begegnen, dir begegnen. Und wir bitten dich, dass das passiert, wenn wir heute Nachmittag und nächste Woche durch dieses Leben gehen. Wir bitten dich, öffne uns die Augen für die Dinge, die wir feiern können, die uns an dich erinnern. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.